kann mich nur an die Glückwünsche, die Pfarrer Becker Ihnen schon ausgesprochen hat, anschließen. Ich finde das ganz toll, dass Sie uns bei diesem schwierigen Thema nicht alleine hier sitzen lassen, sondern dass Sie den Mut haben, Abend für Abend sich diesen ja nicht ganz leichten Kapiteln zu stellen und dann auch noch so geballt, nicht? 3, 4 Kapitel auf einmal. Wir haben versucht, die wesentlichen Aspekte in Merksätzen zusammenzufassen. 3 haben wir bis jetzt. Der erste Satz, vom Himmel wird regiert. Das zu wissen, tut doch einfach gut. 2. Satz, Gottes Gerichte sind echt und gerecht. Dieser Satz sagt uns, was wir über die Gerichte wissen müssen und wie wir über sie denken sollen. Und dann, das Ziel ist süß, der Weg mag zeitweise bitter sein. Die Freude übers Ziel und das Wissen um die Bedrängnis geben uns eine nüchterne oder eine gesunde Nüchternheit. Heute Abend möchte ich Ihnen 2 Sätze geben und den ersten, den sage ich Ihnen jetzt schon gleich zu Beginn. Bleib Jesus treu. Abfallen lohnt nicht. Das große Thema von Kapitel 17 und 18, besonders 17, ist Treue. Treue zu Jesus. Gleich zu Beginn von Kapitel 17 taucht die große Hure auf. Hure verkörpert Untreue. Und zwar jetzt hier in diesem Zusammenhang geistliche Untreue. Also Götzendienst, Abfall von Gott. Als Folge davon ist durchaus auch körperliche Unzucht mitgesehen, aber als Folge. In erster Linie geht es hier um geistliche Unzucht. So, wer ist die große Hure? Ganz sicher eine Jesus-untreue Kirche. Die christuslose Kirche, die seinen Namen im Munde führt, die aber keine Beziehung zu Jesus hat. Sie ist das Gegenüber zur Braut. Zur Jesus treuen Gemeinde. Also, ich denke, das ist so das, was man am ersten mal hört. Ne? Wer ist die große Hure? Das ist die abgefallene Kirche. Und ich glaube, das ist richtig. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Denn schon im Alten Testament werden auch heidnische Städte wie Ninive oder Tyrus als Hure bezeichnet. Die Bibelstellen, die man nicht notieren möchte, Nahum 3, Vers 4 oder Jesaja 23, Vers 16 folgende. Also denke ich, dass hier die gesamte gottuntreue und christuslose Menschheit mit im Blick ist, sodass wir zugespitzt formulieren können, du bist entweder Braut oder Hure. Dazwischen gibt es, glaube ich, nichts. So, und jetzt lasst uns, wir haben ja leider nicht so viel Zeit bei unserem Überblick, lasst uns nur auf ein paar Worte achten. Ja? Ich wage schon gar nicht, Verse zu behandeln. Mir geht es, auch wenn wir es hier sehen, mir geht es vor allen Dingen um ein Wort. Ich lese mal, einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, der kommt zu Johannes und sagt, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure. Dieses Wort. Das Gericht über die große Hure. Finde ich ganz interessant. Er will ihm nicht die Hure zeigen. Das lohnt auch nicht, die ist potthässlich. Er will ihm das Gericht über die Hure zeigen. Das ist der Akzent auf diesem Kapitel, auch noch auf dem nächsten. Jesus untreu werden lohnt nicht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. So, und jetzt ein weiteres Wort, ein ganz erschütterndes Wort. Und das zeigt uns zum Teil die Ursachen für dieses Gericht. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Dieses Wort, sitzen. Das war voll lästerlicher Namen unter 7 Häupter und 10 Hörner. Das Tier, das haben wir gestern zur Genüge kennengelernt, das war das Reich des Antichristen. So, und mit diesem Reich verbindet sich die Hure sehr eng. Sie sitzt auf dem Tier. Sie verbindet sich mit diesem scharlachroten Geist der Rebellion gegen Jesus. Ich finde das ganz interessant. Satan und die Hure, die zeigen ein ganz ähnliches Denken. Beide wurden Gott ja untreu. Zuerst der Satan im Himmel und dann der Mensch auf Erden. Und deshalb verstehen die sich so gut. Das ist im Grunde ein Geist. Der Antichrist einerseits und eine christuslose Religion andererseits, die nützen und stützen sich gegenseitig. Das macht die Kirche und auch die Religion, können wir jetzt ja ruhig mitdenken, wohlhabend. Äußerlich ist hier alles vom Feinsten. Gucken Sie mal diese Wörter. Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteine, Perlen. Aber was ist in Ihrem goldenen Becher, den sie in der Hand hält? Greuel und Unreinheit. Also schlimmste Sünden und Verehrung von Götzen aller Art. Und jetzt ein weiteres Wort. Der Name dieser Stadt, oder dieser Hure, Entschuldigung. Der Name der Hure. Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Also wir haben, war das schon, vorgestern mindestens muss das gewesen sein, wir haben gehört, bei dieser großen Versiegelungsaktion, da wurde quasi unsichtbar den Gläubigen der Name Christi auf die Stirn gedrückt. Ja, als Schutzzeichen. So, und die hat auch, wenn man so will, einen Namen auf ihrer Stirn. Und dieser Name könnte man kurz zusammengefasst mit drei Worten wiedergeben. Untreu dem Herrn. Untreu dem Herrn. Ihr Wesen ist Selbstbestimmung und Selbstverherrlichung. Wie sieht das in der Kirche aus? Wenn die Kirche zur Hure wird oder geworden ist, wie sieht es da aus? Zum Beispiel so, dass sie selber das Reich Gottes auf Erden errichten will oder dass sie eine Erlösung durch Jesus nicht will. Ein Versöhnungsopfer brauche sie nicht. Sie macht sich, das ist eigentlich das Kennzeichen, sie macht sich von Jesus unabhängig. Das ist das Wesen einer christuslosen Kirche. Sie macht sich von Jesus unabhängig. Und in der Welt zeigt sich darin, dass sie zum Beispiel die Krisen selbstverständlich selbst löst. In Babylon als Stadt der Politik hat auch Gott nichts zu suchen. In Babylon als Stadt der Wissenschaft machen wir doch nichts mit Gott. In Babylon als Stadt der Bildung unserer Kinder kommen wir doch ohne Gott aus. Was soll denn da Gott? Alles machen wir ohne Gott. Das Babylon. Und wieder zeigt sich die Ähnlichkeit im Denken von Satan und Hure. Beide suchen ja Selbstbestimmung und letztlich Selbstvergottung. Und noch etwas verbindet sie. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu. Beide hassen sie, die Heiligen. Ich habe mich gefragt, wieso hassen die sie? Und ich denke, ein Grund ist, die Heiligen, die Jesus treu bleiben, die zeigen ja damit, mit ihrer Treue, was eigentlich jeder tun sollte. Das heißt, Christen sind beständige Anklage und in einer christuslosen Kirche ein richtiges Ärgernis. Ja? Selbst wenn sie gar nichts sagen, sind ein richtiges Ärgernis und so werden sie empfunden und deshalb werden sie gehasst und im Blick auf das Tier gefährden sie auch noch dessen Endsieg. Denn mit ihrer Treue beeinflussen sie doch auch andere. Und die kommen ins Nachdenken. Das ist gefährlich für das Tier. Und so werden wir in Zukunft wohl noch öfter hören, dass Christen verhaftet werden, ins Gefängnis geworfen werden. Wenn ich so früher hörte, eigentlich bis zu vor kurzem, muss ich gestehen, bis zur Beschäftigung hier mit unserem Thema, wenn ich davon hörte, dass irgendwo in Ländern, in denen Christen verfolgt werden, dass da jemand im Gefängnis ist, habe ich immer dafür gebetet, dass die freikommen. Wissen Sie, wofür ich jetzt bete? Dass Sie treu bleiben. Also, dass Sie freikommen, ist ja nicht schlecht, nein. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass Sie treu bleiben, solange Sie noch im Gefängnis sind. Ja? Dass Sie Jesus nicht absagen. Denn das ist ja das Ziel, das will man ja auch bei denen erreichen. Schon gedacht, also wenn man irgendwann hört, dass ich im Gefängnis um meines Glaubens willen landen sollte, betet, nicht unbedingt, dass ich freikomme, aber dass ich treu bleibe. Das ist wichtig. So, und jetzt lesen wir, Johannes wunderte sich sehr. Wie ist denn so viel Abfall von Jesus möglich? So viel Einfluss der Hure und des Antichristen? Und er erhält folgende Erklärung. Dieses Tier, das letztlich der Satan, also jetzt hier in diesen nächsten Versen, da wird eigentlich das Tier und der Satan kaum voneinander unterschieden, das ist fast eins. Dieses Tier, letztlich der Satan, hat eine Vier-Phasen-Geschichte. Erste Phase, es ist gewesen. Das war so die Zeit nach dem Sündenfall, da hat der Satan zunächst ungebrochene Macht, bis zur Kreuzigung. Und dann heißt es, und es ist jetzt nicht. Jetzt ist ja die Zeit des Johannes, ja? Der hat es ja gehört, also das jetzt. Auch ein Stück weit noch unsere Zeit. Durch den Tod Jesu am Kreuz wurde Satan besiegt, seine Wirksamkeit wurde eingeschränkt, die Gemeinde Jesu breitete sich und breitet sich noch weltweit aus. Da musste also, da hat Gott für gesorgt, dass der Satan nicht zum Beispiel die Gemeinde und sowas alles zerstören kann oder hindern kann, die Ausbreitung. So, und dann gibt es überraschend eine dritte Phase, für Johannes noch Zukunft, und deshalb auch hier, und es wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund. Davon haben wir gestern gehört, ja? Die Auferstehung des Tieres, die inszenierte Auferstehung. Es wird sein eigenes Reich aufrichten. Es wird Gott und seine Leute bekämpfen, dass man meinen könnte, es sei überhaupt nie besiegt worden. Doch sehr schnell kommt zum Glück Phase 4. Es wird in die Verdammnis fahren. In der dritten Phase ist der Teufel mit einem Ziel aktiv, nämlich all die Machthaber auf Erden einzuschwören auf den Kampf gegen das Lamm. Gegen das Lamm. Und das ist die berühmte Schlacht von Harmagedon. Da hören wir heute mehr von. Und jetzt spricht Vers 12, also der erste der hier abgedruckten Verse, von 10 Hörnern, und es wird gedeutet, die stehen für 10 Könige, und bedeutet, dass sie für ganz kurze Zeit, nämlich für eine Stunde, also gleichzeitig mit dem Tier, Macht empfangen. So, jetzt können wir fragen, wer sind diese 10 Könige? Das können irdische Könige sein. Das können also menschliche Machthaber sein, die vielleicht auch so einen Bund bilden. Aber wir haben im Hintergrund immer auch Epheser 6, Vers 12 mitzusehen, nämlich die Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Und das sind die dämonischen Mächte. Der Satan vereinigt oder vereint alles. Mächtige und Mächte zum Kampf gegen das Lamm. Er verzichtet da auf nichts. Alles, was, sag ich mal so, kämpfen kann, das wird gebraucht. Und das bringt er zusammen. Es war von jeher sein Bestreben, Christus abzusetzen. Im Himmel hat er es versucht, mit den Engeln. Aus dem Himmel ist er rausgeworfen. Jetzt bleiben nur noch die Menschen übrig. Und seine Dämonen. Und so versucht er es jetzt hier. Aber, und jetzt kommt was Interessantes, das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Das Lamm wird sie überwinden. Der Teufel liest das doch auch. Ja, also er will alles in den Kampf gegen das Lamm werfen und jetzt liest er doch auch, das ist witzlos, das Lamm wird dich überwinden. Ich habe nicht gedacht, gefragt, wieso macht er es denn trotzdem? Ist das nicht verrückt? Ja, ich glaube, es ist verrückt. Es ist nicht auf der Linie, es ist nicht in der Spur. Es ist verrückt. Sein Wesen besteht aus trotziger Rebellion. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Ich denke fast, er glaubt es nicht, dass Jesus siegt. Er glaubt es nicht. Sein Wesen ist auch finsterer Unglaube. In seinem Hochmut glaubt er selber an seinen Sieg. Und die Menschen, die ihm folgen, ich denke, die glauben es auch. Die könnten es ja auch lesen. Ja, ich denke, die glauben es auch. Deshalb ist die Offenbarung für die Gemeinde so wichtig, damit wir nicht aus purer Unwissenheit am Sieg Jesu zweifeln und ebenfalls ins Verderben rennen und Jesus untreu werden. Die Offenbarung ist also so wichtig, damit wir Hintergründe und Zusammenhänge erkennen und damit wir sie unter uns immer wieder verkündigen und uns damit vertraut machen und sie auch der Welt verkündigen, wer der wahre Sieger ist. So mancher mag sich unter dieser Verkündigung bekehren. So, und jetzt halten Sie sich fest, jetzt kommt eine Überraschung. Wir haben eben gehört, nicht? Das Tier, die Hure, die sind so eines Geistes, ja? Passen wir auf, was jetzt passiert. Die 10 Hörner unter das Tier, die werden die Hure hassen und ausplündern und verbrennen. Lange Zeit hat das Tier die Hure getragen. Lange Zeit war die christuslose Kirche der antichristlichen Welt, dem Satan, nützlich. Das Wesen des Teufels ist es, allein angebetet zu werden. Am Ende will er das. Er hat selbst zu Jesus gesagt, bete mich an. Das ist sein Ziel. Solange die Kirche ihm nützlich war, okay, war alles, hat er sie benutzt. Aber jetzt, wo er, sagen wir, sieht, er braucht sie nicht mehr, es ist wirklich so die letzte Phase seines Reiches, da zerstört er alle Regeln. Jetzt geht es nur noch um ihn, nur er allein will angebetet werden. Bleib Jesus treu. Abfallen lohnt sich nicht. Selbst die Hure zeigt es. Selbst die, die gedacht haben, ach, Anpassung ist doch viel, kommt irgendwie besser durchs Leben. Es lohnt sich nicht. Am Ende wird sie vernichtet. So, bis hierher haben wir die falsche Christenheit und die Menschheit, die untreue Menschheit, unter dem Gesichtspunkt der Hure betrachtet. Doch, die... Vers 18 habe ich leider jetzt nicht orange unterlegt. Da heißt es, doch die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt. Nicht nur zwei völlig entgegensätzliche Frauen kennt die Offenbarung, sie kennt auch zwei völlig unterschiedliche Städte, nämlich das neue Jerusalem und das große Babylon. Und wieder, wir können nur in einer Stadt wohnen. Babylon steht für ein satanisches System, welches Religion und Kultur umfasst, Wirtschaft und Wissenschaft und mit seiner Unmoral und Gottlosigkeit die ganze Welt verdirbt. Und wie die Hure, so wird auch Babylon die Große genannt. Man meint, sie steht für ewig. So, jetzt kommt aber ein Engel. Und der hat, ja, hier heißt es große Macht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar übersetzen dürfte. Der hat größere Macht. Jedenfalls verkündigt der laut, sie ist gefallen. Sie ist gefallen. Babylon, die Große. Gefallen bedeutet, sie ist gerichtet. Ja, sie wollte nach ganz oben. Selbstvergottung. Und ganz tief ist sie gefallen, sie ist gerichtet. Und das ist ein weltweites Ereignis, denn Babylon ist, wie gesagt, überall, hier heißt es, von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Paulus beschreibt diese Stadt und die Bewohner so: Obwohl sie von ihm wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer. So sind sie. Das ist das eine, diese Untreue zu Gott, dieser Götzendienst, diese Unreinheit. Aber dazu kam dann auch noch Gier und Habsucht. Vers 3, am Ende: Die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und zu dem Überfluss und Luxus gesellten sich dann auch noch Stolz und Prahlerei. So, und es ist ganz interessant, wenn man das so verfolgt, durchgeht hier diesen Text, dann hat man den Eindruck, dass die Offenbarung jetzt der Gemeinde etwas sagen will. Sie sieht die Gefahr, dass auch Christen sich von dieser Gier und den, wie sagt man es heute, Gewinnchancen anstecken lassen, ein gutes Geschäft, aussichtsreiche Investitionen und so weiter, dass die ihr wichtiger werden als Jesus. Denn an dieser Stelle jetzt, da wird plötzlich das Volk Gottes angesprochen und eindringlich gewarnt: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Der Vers ist oft missverstanden worden in dem Sinne, als ob er sich auf eine Organisation, zum Beispiel die Volkskirche, beziehen würde, ja, die man durch Austritt gleichsam räumlich verlassen könnte. Vielleicht schon gehört, ich habe selber schon gehört, ja. Leider können wir das babylonische System nicht räumlich verlassen. Dann müsstet ihr ja die Welt räumen, wie Paulus im Zusammenhang sagt, aber man kann es hier genauso darauf beziehen. Ich denke manchmal, das ist auch so ein Trick Satans, dass er uns auf eine Organisation fixiert, die ist dann die große Hure oder was auch immer, um unseren Blick von unserem eigenen Herzen wegzulenken. Christen werden an dieser Stelle aufgerufen, sich innerlich zu trennen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, vielleicht können Sie sich den merken. Wir verlassen Babylon, wenn babylonisches Denken unser Herz verlässt. Wir verlassen Babylon, wenn babylonisches Denken unser Herz verlässt. Es geht in diesem ganzen Kapitel 18 jetzt hier, aber auch schon 17, es ging und geht um die richtige Loyalität. Wenn Jesus hier ruft, mein Volk, dann soll unsere Treue Jesus allein gehören. Er will hier keine Kompromisse. Hure oder Braut? Jesus oder Babylon? Bitten wir also den Herrn, das ist für mich selber ganz wichtig geworden, ich kann es denn merken, ob da überhaupt so ein falsches Denken in meinem Herzen wohnt. Ja? Also ich bin sicher, dass niemand wirklich völlig frei davon ist. Also ich jedenfalls nicht. Und deshalb die Bitte an den Herrn: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich denke, so können wir angesichts dieses Rufes Christi nur beten. Wer mit seinem Herzen drin bleibt, wird sich letztlich nicht entziehen können. Er wird teilhaben an ihren Sünden. Und er wird empfangen von ihren Plagen. So, und jetzt kommt das Gericht. Qual und Leid schenkt ihr ein. Sie hätte immer gedacht, ich bin doch eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. In ihrem blinden Stolz übersah das ach so große Babylon, dass einer mächtiger ist. Stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. So, und jetzt kommen ein paar Jammerrunden. Erste Jammerrunde. Die Könige auf Erden. Weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Wie soll Gott seine Stärke am besten zeigen? Am besten durch Schnelligkeit. Ja? In einer Stunde, so schnell kann nur Gott richten. Das kann man nicht mehr erklären, natürlicherweise. Da kommen ja drei Jammerrunden. Ne? Ich weiß ja nicht, also ich finde es schon interessant, die jammern am wenigsten. Dass die Politiker, die selbst in der Krise noch immer sagen, oh, so schlimm ist das alles nicht, ich weiß nicht. Ja? Nur, Sie können mal gleich vergleichen. Ja? Hier heißt es, Vers 10, Sie sprechen. Ja? Sie sprechen. Weh, weh, du große Stadt. Wir können gleich mal gucken, jetzt kommt die nächste Jammerrunde. Das sind die Kaufleute auf Erden. Und das passt schon hier kaum auf die Folie hier, diese Jammerrunde. Deshalb so ein bisschen kleinere Schrift. Alles, was das Herz begehrte und der Markt anbot, haben die nämlich vertrieben. Hier folgt eine ganz lange Liste. Ja? Und was ich so bezeichnend finde, also von Vers 12 bis Vers 13, ja, ein Wort nach dem anderen, was die da alles verkauft haben. Und was ich so interessant finde, gucken Sie mal, die Liste fängt an mit Gold und hört auf mit Leibern und Seelen von Menschen. Ja, die haben alles verkauft. Und alles, was dazwischen ist. Gold und Leiber und Seelen von Menschen. Und das können wir hier gerade in diesen letzten Ausdruck alles einbringen. Ja, da kann man manches zu sagen. So, und jetzt wieder, am Ende. Weh, weh, du große Stadt, in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und jetzt können Sie am Ende von Vers 15, da lesen Sie nämlich, die sprechen nicht cool, sondern da heißt, die weinen und klagen. Ja, schon deutlich, deutlich stärker. Die weinen und klagen. Warum lässt Gott so Finanzkrisen zu, wie vor 2 Jahren, oder in wenigen Stunden waren es Milliarden oder waren es sogar schon Billionen vernichtet worden? Ja, in wenigen Stunden, warum lässt Gott sowas zu? Ist das ein Modell für das, was hier kommt, um uns zu zeigen, sowas, das ist keine Spinnerei, das kann passieren. Schon so ein läppischer Computerfehler, der kann Millionen vernichten oder Milliarden, ja? In einer Stunde ein Gericht, das ist möglich und es kommt wirklich. Weh dem, dessen Zukunftssicherung dann aus Aktienpapieren, Immobilien oder Goldbarren besteht. Habe ich gerade bekommen. Aber nur Memoristik. Kann man passend. Die einzige Zukunftssicherung ist Jesus. Die einzige Zukunftssicherung ist Jesus und die Treue zu ihm und der Gehorsam gegenüber seinem Wort. So, jetzt kommt die dritte Jammerrunde. Die jammern am schlimmsten. Das sind jetzt die Reeder und Schiffskapitäne. Und hier lesen wir, sie schrien, weinten und klagten. Ja? Sie schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. So, jetzt müssen wir schon, und dürfen schon, können schon sagen, das war Babylon. Beachtet bitte, nicht ein einziger Mensch ist untergegangen. Die haben alle gejammert, geklagt, ja, aber die sind nicht untergegangen. Untergegangen ist ein System, das babylonische System. Wie reagieren Christen beim Untergang Babylons? Freut euch über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Dieses System war es ja, dieses gottlose System, das euch verfolgt hat, das einige von euch ins Gefängnis geworfen hat. Und wir haben schon jetzt ein paar Mal gehört, er ist ja der rote Faden, der sich durchzieht von Anfang bis Ende, diese Nähe zwischen Gott und der Gemeinde, was die Welt, was dieses babylonische System den Christen angetan hat, das hat Christus unmittelbar auf sich bezogen. Und deshalb, ich habe sie gerichtet um euretwillen. So, und jetzt vollzieht ein Engel, ein starker Engel, noch eine dramatische Zeichenhandlung. Er hebt einen Stein, groß wie ein Mühlstein, und wirft ihn ins Meer. So wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Falsche Loyalitäten zahlen sich nicht aus. Und darum noch einmal, bleib Jesus treu. Abfallen lohnt nicht. So, und jetzt kommen wir zu Offenbarung 19. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingskapitel in der Offenbarung. Und ob Sie es glauben oder nicht, zum ersten Mal, nicht nur in der Offenbarung, im gesamten Neuen Testament taucht an dieser Stelle jetzt das Wort Halleluja auf. Zum ersten Mal im Neuen Testament, fast im, nicht im letzten Buch, sondern im letzten Kapitel der Bibel. Preiset den Herrn. Angestimmt wird es von einer großen Schar, einem Engelchor. Und jetzt ist ganz interessant, was stellen die jetzt wieder heraus? Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, oder sind seine Gerichte, die Engel sagen ja nicht du, ja, sind seine Gerichte. Und er hat das Blut seiner Knechte gerecht. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Psalm 116, Vers 15. So, und die 24 Ältesten und die vier Gestalten, die bestätigen es. Amen, Halleluja. Ja, die Engel haben recht. Und dann kommt ein weiteres Halleluja. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Jetzt hoffe ich, dass nicht nur die Frauen unter uns interessiert, wie denn wohl das Hochzeitskleid aussieht. Es besteht aus schönem, reinem Leinen, wörtlicher übersetzt, aus Leinen, strahlend weiß und rein. Das strahlende Weiß veranschaulicht die Herrlichkeit der Gemeinde. Ja? Strahlendes Weiß, Herrlichkeit. Das Reine, ihre Treue zu Jesus. Ja, ist rein geblieben. Treue zu Jesus. Und insgesamt, das sagt auch hier der Text, steht das Kleid für die Gerechtigkeit der Heiligen. So, und jetzt an dieser Stelle kommt die vierte Seligpreisung der Offenbarung. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Ich habe gedacht, an dieser Stelle machen wir vielleicht mal so einen kleinen Rückblick. Wir haben die erste Seligpreisung gehört, kann sich noch erinnern, ganz am Anfang, die pries den glücklich, jetzt sage ich mal ganz bewusst, der dieses Buch treu liest und treu hört und treu bewahrt. Die zweite Seligpreisung pries die Toten glücklich, die in dem Herrn sterben von nun an. Also, die ihre Treue zu Jesus mit dem Leben bezahlen, die bereit sind, ihre Treue zu Jesus mit dem Leben zu bezahlen. Das war Kapitel 14. Die dritte Seligpreisung, die pries den glücklich, der unter kaum noch auszuhaltendem antichristlichen Druck die Treue zu Jesus nicht aufgab. Ja, und auf diese Weise seine Kleider bewahrt hat. Und die vierte Seligpreisung, die preist jetzt die glücklich, die zum Hochzeitsmahl geladen sind, weil sie treu geblieben sind. Gewissermaßen als Belohnung ihrer Treue. Und jetzt passiert was Schreckliches. Und ich weiß nicht, wenn ich Johannes gewesen wäre, ob ich das nicht ausgelassen hätte. Das heißt von dem Johannes, er sagt selber, ich, Johannes, fiel nieder zu sein des Engels Füßen, ihn anzubeten. Peinlicher Vorfall. Der Johannes warnt doch die ganze Zeit vor Götzendienst. Und jetzt verfällt er der Engelverehrung. Warum lässt er das nicht einfach weg? Ja, wir würden doch viel besser über den Johannes denken. Warum bringt er das? Ich denke, es gibt nur einen Grund. Um die Gemeinde zu warnen, wie wachsam auch sie sein muss. Engelverehrung, dazu verführt der Teufel nicht nur die Ungläubigen. Es gefällt ihm überhaupt nicht, wenn die Gemeinde sagt, der Herr sei mit dir. Er verleitet sie, das zu ersetzen durch, ein Engel sei mit dir. Wenn die Gemeinde erstmal auf Engel schaut, wer weiß, wozu man sie dann noch alles verführen kann. Und jetzt der große Moment. Ich sah den Himmel aufgetan. Seit 2000 Jahren hat die Gemeinde auf diesen Moment gewartet. Christus kommt wieder. Übrigens, könnt ihr euch erinnern, wie war das? Kapitel 4, glaube ich. Da hieß es, ich sah eine Tür aufgetan. Ja? Jetzt ist nicht mehr von Tür die Rede. Ich sah den Himmel aufgetan. Christus kommt wieder. Und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Das weiße Pferd steht immer für Sieg. Aber jetzt kommt der Sieger. Und wie anders als der Antichrist ist doch der wahre Christus. Viele Kronen trägt er, nicht abgezählt, 5, 7 oder 10 oder was weiß ich, ja. Viele Kronen, seine Herrlichkeit übertrifft alle. Und dann drei Namen werden genannt. Erster Name noch in Vers 11. Treu und wahrhaftig heißt er. Wir haben so viel jetzt von der Treue der Gemeinde zu Jesus gehört. Sein Name, sein Wesen ist treu und das ist seine Treue zur Gemeinde. Nie hat er die Gemeinde losgelassen. Auch in der schwersten Zeit nicht. Wenn die Gemeinde dachte, jetzt sind wir ganz allein. Nee, er ist seiner Gemeinde immer treu geblieben. Wahrhaftig, er hat sie auch nie getäuscht. Er täuscht auch nicht über die schwere Zeit hinweg. Ja, er redet nicht irgendwie was schön. Er hat nie getäuscht, treu und wahrhaftig. Außerdem, sein weiterer Name, das Wort Gottes heißt er. Angesichts all der falschen Religionen ist hier der, der wirklich den Willen und die Absichten Gottes offenbart hat. Und König aller Könige und Herr aller Herren heißt er und ist er. Wissen, was ich vorhatte an dieser Stelle? Ich hatte eigentlich vor, jetzt das große Halleluja von Händel hier einzuspielen. Ich habe mir mal irgendwann so eine Kassette gekauft. Es hinterher festgestellt, dass die auf Englisch ist. Wahrscheinlich war die deshalb so billig. Aber Händel hat das ja in London auf Englisch ursprünglich geschrieben. Ja? Und hinterher war ich ganz dankbar. Nämlich im Englischen, da heißt das, da singt dieser Chor King of Kings and Lord of Lords. Das sind alles einsilbige Wörter. Im Deutschen werden das viel mehr Silben. Und deshalb gibt es das im Deutschen so nicht. Die deutsche Übersetzung ist manchmal schrecklich. Ja, der Herren Herr und Götter Gott oder irgend sowas. Ja, Verbrechen ist das ja fast. Also, bei jeder längeren Fahrt höre ich mir den Messias an. Das große Halleluja. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das gegenseitig so beeinflusst hat, dass es deshalb meine Lieblingsstelle geworden ist, weil ich das immer so höre. Oder dass ich das gerne höre, weil das so toll ist. Ja? Aber das ist doch was ganz Schönes. Dieser Name, König aller Könige, Herr aller Herren. So, und dieser höchste König, der wird begleitet von dem Heer des Himmels auf weißen Pferden. Das steht jetzt schon wieder zurück in Vers 14. Das können natürlich die Engel sein, denn Jesus kommt ja mit seinen Engeln wieder. Es könnte aber auch die Gemeinde sein, die ihm ja bei seiner Wiederkunft entgegengerückt wird und hier jetzt als Überwinder auf weißen Pferden sitzt. Kapitel 17, Vers 14, hatte nämlich angekündigt, das Lamm wird die vom Satan versammelten Heere überwinden und die mit ihm sind, die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Also da stand nicht, das Lamm alleine wird, oder das Lamm mit den Engeln wird die versammelten Heere überwinden, sondern ausdrücklich das Lamm und die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Von daher kann ich mir vorstellen, das sind jetzt hier die Gläubigen. So, und jetzt kommt die Mutter aller Schlachten. Damit wir sie richtig verstehen und richtig deuten, hören wir zunächst mal Vers 15. Aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Auch bei dieser letzten Schlacht kommt das Schwert aus seinem Mund. Mit dem Wort kämpft, schlägt und richtet Christus. So, und jetzt kommt eine schöne Einleitung. Ein Engel, der lädt schon mal die Geier ein. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes. So, und jetzt muss man sich jedes Wort einzeln auf der Zunge zergehen lassen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Oh, beeindruckend, ja? Also nicht nur das Tier, auch noch die Könige auf Erden und nicht nur die, auch noch ihre Heere versammelt. Geballte Macht der Dämonen und der Völker. Und jetzt? Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet. Lebendig wurde diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die Schlacht? Wo ist die ganze Schlacht geblieben? Haben wir hier irgendetwas überlesen? Nein, dazu braucht es auch keine Schlacht, diese zwei Möchtegern-Götter zu ergreifen, diese zwei Sechsen. Ja, aber was ist denn mit ihren Heeren? Da waren auch noch die Heere. Gibt es denn da jetzt wenigstens eine Schlacht? Ja, da sind ja noch die anderen. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Ein Wort. Hauch seines Mundes. Das reicht. Ist das nicht herrlich? Da kommen die mit geballter Kraft und denken, Leute, heute werden wir Christus besiegen. Und was macht Christus? Greift den Antichrist, greift den falschen Prophet, entsorgt sie artgerecht im feurigen Pfuhl und die Heere, ein Wort, ja, diese versammelten Heere, ein Wort und alles ist vorbei. Wissen Sie jetzt, warum Christus der Sieger ist und der Sieger genannt wird? Ja? Was ist das Ergebnis dieser großen Schlacht, die eigentlich gar nicht stattgefunden hat? Die rebellischen Völker und Nationen, die werden durch dieses Wort, das Christus spricht, gerichtet, denn sicher auch bestraft. Hier steht ja das Wort erschlagen, das ist Gerichtssprache. Das ist, ich weiß nicht, wie es konkret aussieht, aber sie werden sicher bestraft und sie werden ihm völlig untergeordnet. Und das antichristliche System mitsamt dem Antichristen, dem falschen Propheten, das ist vollständig und für immer entmachtet. Wir haben ja uns die Offenbarung unterscheidet zwischen Abgrund und Feuersee. Was in den Abgrund geworfen wird, das ist noch nicht endgültig, da kann es auch wieder rauskommen. Ja? Aber was in den Feuersee geworfen wird, Das verschwindet für immer. Da gibt es kein Raus. Da gibt es nur rein. Ja, aber was ist mit dem Satan? Der Satan wird jetzt noch nicht in den Feuersee geworfen, aber ein Engel kommt vom Himmel mit dem Schlüssel zum Abgrund. Ah, jetzt hat der Engel den Schlüssel wieder in der Hand. Da ist er doch viel besser aufgehoben, ja, als in der Hand des Drachen. So, und er kommt auch noch mit einer großen Kette. Und jetzt, gucken Sie mal hier, der ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan. Alle seine furchterregenden Namen hintereinander. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendeine andere Stelle gibt, wo die Namen so hintereinander vorkommen. So, und jetzt werden 4 Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Zuerst fesselte der Engel ihn mit 4000 Jahren in Vers 2. Dann warf er ihn in den Abgrund, das ist der Aufbewahrungsort der Dämonen. Dann verschloss er diesen Abgrund und schließlich und viertens setzte er auch noch ein Siegel obendrauf. Es soll 100%ig sichergestellt werden, dass er die Völker nicht mehr verführen sollte. Der Sinn ist auch, wenn jetzt immer noch jemand einen bösen Gedanken in seinem Herzen hat oder bei den Völkern und Nationen böse Gedanken auftauchen, dann kommen die ganz gewiss nicht vom Satan. Mit dem kann man sich nicht entschuldigen. Dann liegt allein daran, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. So, und jetzt beginnt das sogenannte tausendjährige Reich. Gibt es auch alle möglichen Auslegungen. Ich sage mal nur, wie ich es verstehe. Ich verstehe es wörtlich als Friedensreich, dass nicht Menschen, sondern Christus hier auf der Erde errichten wird und das wahrscheinlich auch buchstäblich 1000 Jahre dauern wird. Schönen Satz bei Gerhard Meyer gefunden, Altbischof der Württembergischen Landeskirche, und der hat einen der schönsten auch Kommentare zur Offenbarung geschrieben. Das war allerdings jetzt hier in einem anderen Heftchen von ihm. Und da sagt er, diese alte Welt soll nicht verschwinden, ohne dass der Sieg Gottes einmal klar sichtbar wird. Und dass Christus der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Wenigstens einmal soll der Mensch sich der guten Welt Gottes erfreuen können. Und der guten Regierung Christi. Wenigstens einmal. Ja? Und deshalb richtet Christus sein tausendjähriges Reich hier auf dieser Erde auf. So, und als erstes richtet er mal seine Weltregierung ein. Die erste gute Regierung, die diese Welt gesehen hat. Und nicht der Throne. Und sie setzen sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. So, Gericht bedeutet hier Regierung. Das umfasst also das umfassende Ordnen aller Angelegenheiten der Menschen, einschließlich des Aburteilens von Straftätern. Am besten denken wir hier an die Richter im Alten Testament. Die hießen Richter, aber die waren eigentlich Richter und Bundeskanzler in einem. Ja? Und so ist das hier auch ein Stück weit zusammengesehen. Nach 1. Korinther 6, Vers 2 sind es die Heiligen, die die Welt richten. Jetzt ist aber die Frage, welche Heiligen? Alle Gläubigen oder nur eine bestimmte Gruppe? Gewiss sind es die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und sein Zeichen nicht angenommen hatten, ihre Stirn und auf ihre Hand. Treue zu Jesus zählt, die wird jetzt belohnt. Diese Jesus-Treuen, die wurden jetzt lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Also eine Gruppe ist ganz sicher dabei. Ja, das können wir aus dieser Stelle nehmen, die Märtyrer. Die sind bei der ersten Auferstehung dabei. Frage, sind Sie allein dabei. In den Sendschreiben, und vielleicht können Sie sich erinnern, als wir so über den Schluss der Sendschreiben, als wir die vor Augen hatten, da habe ich auch diese Stelle erwähnt, aus 2,26, die war auch an der Wand. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Diese, das ist ja in Anlehnung an Psalm 2 formuliert, und diese Verheißung aus Psalm 2 bezieht sich auf das tausendjährige Reich. Ja, das kommt übrigens ein paar Mal. Ich habe da, glaube ich, noch an keiner Stelle mal was zu gesagt. Immer im tausendjährigen Reich sind ja viele Ungläubige. Und wir sollen ja nicht denken, auch wenn Christus der beste Herrscher ist, den man sich denken kann, dass die sich ihm so ganz freiwillig unterordnen. Das menschliche Herz ist immer noch rebellisch. Ja? Und deshalb regieren mit eisernem Stabe. Aber jetzt wird hier ausdrücklich dies denen zugesprochen, die überwinden. Und daher die Annahme, dass alle dabei sind, die Jesus treu bleiben und bereit waren, dafür zu sterben, auch wenn es am Ende nicht dazu gekommen ist. Jetzt gibt es einige Ausleger, die gehen sogar so weit und sagen, dass überhaupt alle Gläubigen an der ersten Auferstehung teilhaben. Leider muss ich es offen lassen. Ich weiß es nicht. Ich würde mir gerne was versprechen hier. Sicher ist, die anderen Toten aber, so das sind also jetzt mindestens die Ungläubigen, ja, die anderen Toten aber, die wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. So, diese erste Auferstehung, die ist etwas so Besonderes, dass wir an dieser Stelle die 5. Seligpreisung haben. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Oh, ich wäre gerne dabei. Das ist der höchstes Glück, ja? Muss noch nicht mal wieder sterben. Welche Aufgabe haben die Gläubigen im tausendjährigen Reich? Sie haben zwei Aufgaben. Sie werden Priester Gottes und Christi sein. Das ist die erste Aufgabe. Das heißt, sie werden das Wort Gottes lehren. Alle Welt wird sich ja jetzt dem Willen Gottes unterordnen müssen, aber die müssen den Willen Gottes erstmal lernen. Dies zu lehren, ist die schöne Aufgabe der Gläubigen im tausendjährigen Reich. Und dann haben sie noch eine zweite Aufgabe, und sie werden mit ihm regieren, 1000 Jahre. So, ich würde gerne mehr wissen noch über das tausendjährige Reich und Ihnen gerne noch mehr sagen über das tausendjährige Reich, aber viel mehr gibt es hier leider nicht. Hier geht es jetzt so weiter: Wenn die 1000 Jahre rum sind, dann wird der Satan wieder losgelassen. Und jetzt heißt es hier, sofort wird er ausziehen zu verführen die Völker an den 4 Enden der Erde. Selbst nach diesen tausend Jahren Besinnungszeit hat sich der Satan nicht geändert. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Die Menschen auch nicht. Die lassen sich nämlich verführen nach 1000 Jahren guter Regierung Christi. So, und diese letzte Rebellion, die jetzt kommt, die verbindet sich mit dem Namen Gog und Magog nach dem Buch Hesekiel, wo ein Gog aus dem Land Magog das Volk Israel bedroht. Ähnlich auch jetzt, die Feinde Jesu nochmal vom, also der Satan macht, der hat nichts gelernt, ja, gerade nochmal der gleiche Versuch, zahlreich wie der Sand am Meer, und er zieht gegen das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Das mag noch einmal eine Schreckminute für die Gläubigen sein. Ich denke, es ist wirklich nur eine Schreckminute. sofort greift Christus vom Himmel ein. Und jetzt ist auffällig, nicht mit dem Schwert seines Mundes. Diesmal nicht. Jetzt heißt es, es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Gerichtsfeuer. Und jetzt, das habe ich jetzt gar nicht untermalt, sehe ich gerade Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt können wir endgültig aufatmen. Ja? Was da reingeworfen ist, kommt nicht wieder. Der Satan kommt niemals wieder. So, und jetzt sieht Johannes einen großen weißen Thron. Einen großen weißen Thron. Jetzt kommt das jüngste Gericht. Der Thron ist weiß. Weiß, und das zeigt wieder, dieses Gericht ist gerecht. Auf dem Thron sitzt Christus und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Bis dahin zunächst mal. Warum hören wir diese Aussage gerade jetzt in diesem Gerichtszusammenhang? Sie erinnert ja an 1. Johannes 2,17 und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Warum gerade jetzt? Ich denke, die Menschen haben das Glück immer im Irdischen gesucht. Sie haben nicht geglaubt, dass das wahre Glück nur in Christus zu finden ist. Und jetzt müssen sie vor dem Richter stehen und zusehen, wie das, wofür sie sich entschieden haben, nämlich die Welt, vergeht mit ihrer Lust. Die flieht vor Christus. Ich denke, mit der Offenbarung im Herzen leben wir anders. So, und jetzt wird die allgemeine Auferstehung der Toten beschrieben. Und wir sehen das jetzt schon hier, das kann schon erschüttern. Ob sie als Erwachsene oder als Jugendliche oder noch im Kindesalter sterben, ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. So, und dann werden zweierlei Arten von Büchern geöffnet. Dass man so bildlich sagen darf, auf einem Stapel, da liegen viele Bücher. Ja, Bücher, Plural. Und nach den Werken, die in diesen Büchern aufgezeichnet sind, werden die Toten ganz gerecht gerichtet. Und dann wurde ein anderes Buch aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Und dieses Buch entscheidet über die Zukunft jedes Menschen. Ob unser Name in diesem Buch steht, entscheidet darüber, ob wir in den Himmel kommen. In diesem Buch stehen die Namen derer, die an Jesus glauben und die sein Versöhnungswerk am Kreuz für sich angenommen haben. Deren Namen, die stehen da drin. Zuletzt werden der Tod und sein Reich geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Der Tod ist ja eigentlich keine Person, ne? Trotzdem wird er reingeworfen. Und auch damit wird gesagt, der Tod kommt niemals wieder. Den gibt es jetzt nicht mehr. Diese Möglichkeit des Sterbens gibt es jetzt nicht mehr. So, aber jetzt kommt die vielleicht traurigste Aussage der ganzen Bibel. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wir können nur jeden Menschen bitten, es sich doch sagen zu lassen. Die Worte Jesu sind wahr. Wenn du ihn ablehnst, wenn dein Name nicht im Buch des Lebens steht, das ist es, was dich erwartet. Bist du wirklich dorthin? Soll das das Ende deiner Seele sein? Am Sonntag geht es um das Ziel, um das himmlische Jerusalem. Ich habe viel Neues, obwohl gerade dieses Kapitel, Offenbarung 21, oft Predigtext, ja? Ich habe schon einige Mal darüber gepredigt. Doch habe ich jetzt nochmal viel Neues gelernt. So, ich habe Ihnen ja gesagt, ich gebe Ihnen heute zwei Sätze. Der fünfte ist jetzt der neue. Der erste war, der vierte war, bleib Jesus treu, Abfall lohnt nicht. Und der zweite lautet, wie könnte er anders sein? Jesus Christus ist Sieger. Ja? Diese vier Sätze gehen nicht nur so ein bisschen an der Offenbarung entlang, sie erzählen auch ein Stück weit eine Geschichte. Ja, es beginnt im Himmel und dann geht es ein Stück weit ins Tal hinab. Der Boden ist dann, der Weg mag zeitweise bitter sein. Und dann geht es, und deshalb auch dann diese Aufforderung, bleib Jesus treu, abfallen lohnt nicht, aber dann geht es für die, die treu sind, wieder aufwärts. Ja? Und am Ende eben Jesus Christus, der wieder vom Himmel als Sieger kommt. Sie wollen, können Sie noch ein Halleluja dahinter setzen. Ja, Kapitel 19, Halleluja, zum ersten und einzigen Mal im Neuen Testament. So, jetzt können Sie schon ganz gespannt sein, was ist denn wohl der Satz am Sonntag? Ich darf, glaube ich, nicht allzu viel für den Sonntag einladen. Jetzt haben wir Probleme in Winterborn und nicht so viele Leute hier, das will ich ja auch nicht. Also, gehen Sie dorthin, wo Sie möchten oder meinen, hingehen zu sollen, das ist dann schon richtig. Dieter?
Du wirst ja auch anschließend deine Wiederholung
machen. Er sagte, ja, ja, also. So. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Reise mitgemacht haben, dass Sie dieses Experiment mitgemacht haben. Und ich bin dem Herrn dankbar, Gott dankbar, dass er sich dazu gestellt hat.
Ja, bevor wir noch ein paar Informationen loswerden, wollte ich noch ein Danke sagen, wollen wir erst noch mal singen. Unser Wochenlied, Zeichen deiner Seele, Zeichen deiner Liebe.
Ja, wir sind mit dem Abendprogramm soweit dann rum für diese Woche, aber es bleibt ja noch ein Kapitel offen. Gerd-Walter Buskis hat es schon gesagt, er wird am Sonntag zu dem Thema dann noch predigen, und zwar um 21:15 in Winterborn und um 11:30 in Birnbachtal. Du hast auch schon gesagt, es ist nicht so ganz einfach dazu einladen. Ich kann jetzt schlecht sagen, kommt nicht alle nach Nümbrecht zum Gottesdienst oder nach Harscheid oder nach Berkenroth, sondern geht alle nach Winterborn und Berkenroth. Dann sitzen wir mit den Hinterbliebenen, die vielleicht am Ewigkeitssonntag nach Nümbrecht zum Gottesdienst kommen oder nach Harscheid und Berkenroth alleine. Also ganz schlimm wäre das auch nicht, aber schauen Sie mal, wie Sie das einrichten wollen. Also wir haben Gottesdienste überall, wie immer auch, und es ist ja auch Ewigkeitssonntag, ein besonderer Sonntag, der für viele Menschen auch mit vielen Emotionen verbunden ist, in die hinein wir das Wort unseres Gottes sagen wollen. Aber klar, Pastor Buskis in Winterborn und in Birnbachtal. Wir haben diese Woche jetzt hier komplett aufgezeichnet, ich sage es nochmal, haben Sie halt dabei, das dann auch mit den Anspruch zu nehmen. Dann wollen wir natürlich an dieser Stelle jetzt schon mal Gerd-Walter Buskis herzlich Dank sagen. Du hast das gestern Abend so gesagt, wir wüssten ja gar nicht, wie viel du gestrichen hast aus dem Programm. Ich sage das als Redakteur eines Gemeindebriefes, das ist für mich die schwierigste Aufgabe. Ich könnte manchen Artikel schneller selber nochmal schreiben, als ihn zu korrigieren und zu kürzen. Insofern ahne ich, welches Herzblut man dabei investieren muss, wenn man etwas erarbeitet hat und es anschließend dann wieder durchstreicht und sagt, das kann ich jetzt nicht bringen. Gerd-Walter, wir sind dir unendlich dankbar für die Mühe, die du gemacht hast. Ich habe mich mit der Johannes-Offenbarung immer mal wieder beschäftigt, aber so einen Überblick habe ich noch nie gekriegt. Das an 5 Abenden und der Sonntag noch dabei, das war schon toll, das hat richtig Arbeit gemacht, das hat man gemerkt. Ich will noch einen Satz dazu sagen. Wir hatten in Tübingen einen Professor, der konnte richtig kompliziert reden. Genial. Also da saß man in der Vorlesung und war begeistert. Man hat nicht alles verstanden, aber man war begeistert. Aber es hat dann mal jemand gesagt, so richtig gut ist der noch nicht. Der kann es noch nicht einfach sagen. Das ist mir sehr hängen geblieben. Das ist, finde ich, die höchste Kunst. Schwierige Themen nicht nur schwierig zu sagen, sondern sie einfach zu sagen. Gerd Walter, ich glaube, das ist dir in dieser Woche gelungen, diese schwierigen Fragen und Themen, die da drin waren, einfach zu sagen, wir danken dir. Komm mal einmal bitte. Du hast das ein oder andere Dankeswort so nebenher auch schon gehört, aber wir wollen unseren Dank ja auch gerne mit einem Zeichen verbinden. Wir haben dich ja vor einigen Jahren schmerzhaft ziehen lassen, aber das war ja noch nicht so weit. Da war das ja Breitenbach, das war ja noch irgendwie, also jetzt hier im hessischen Hinterland, das war ja noch in Sichtweite. Die Schweiz, das ist schon richtig kompliziert, also dich dahin ziehen lassen zu müssen. Aber, und wir haben ja auch gehört, dass die Schweiz ein teures Land ist und so. Wir haben gedacht, wir geben dir was aus deiner, na, Heimat ist ja schon falsch, aber aus deiner Heimatgemeinde mit. Du kriegst ein bisschen Nachschub. Also es gibt einen Lümrechter ausnahmsweise kein reiner Apfelsaft. Es gibt Leute, die können Äpfel nicht mehr sehen im Moment. Es gibt einen bergischen Holunder. Es gibt einen bergischen Käse. Und eine Johannisbeerbrot, auch bergisch, alles bergisch. Also ich packe den Rest jetzt nicht aus, sonst werden die anderen gleich alle hungrig. Das gilt ja nicht. Also ein Care-Paket sozusagen mit bergischen und oberbergischen Naturalien als kleines Dankeschön für deine große Gerne.
Ich sage dem Pastor Becker stellvertretend danke für Sie alle. Danke an Sie alle. Für mich war es auch sehr schön. Ich habe es auch genossen, im Hotel meiner Mutter 6 Tage versorgt zu werden. Ich habe mich mit Vitaminen versorgt, also fürs ganze Jahr schon, glaube ich. Ja, und auch mit anderen guten Sachen, verrate ich aber jetzt nicht. Also es war auch für mich schön.
Wir haben natürlich auch zu Hause öfter über diese Woche gesprochen und wir haben so gedacht, wir hoffen ja, dass das, was du jetzt erarbeitet hast, dass du es an anderer Stelle nochmal wiederverwenden kannst und die Schätze, die da noch unausgepackt liegen, dass du sie vielleicht an anderer Stelle nochmal auspacken kannst und vielleicht auch in deinem großen Werk der Kinderevangelisationsbewegung noch mit einsetzen kannst. Ich habe das so bei manchem, was du gesagt hast, auch im Blick auf schwierige Zeiten. Ich glaube, es macht auch einen Unterschied, in welchem Zusammenhang man das sagt, was du uns jetzt gesagt hast. Also ob wir das so sicher hier hören können, ja, so in der sicheren Atmosphäre eines Lümrechter Gemeindehauses, wo man das sagen und hören kann, ohne Angst zu haben, oder ob man es irgendwo im Süden der früheren Sowjetunion leben muss und manches davon schon am eigenen Leibe spürt. Ich glaube, dann gewinnen solche Sätze der Johannes-Offenbarung nochmal ganz neu an Dramatik. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass vor allen Dingen in der Zeit des Dritten Reiches sich in Deutschland viele Menschen mit der Johannesoffenbarung beschäftigt haben, viele Prediger und Pfarrer und Theologen Bücher geschrieben haben über die Johannesoffenbarung, gerade in dieser Zeit, weil man da ja schon noch mehr spürt davon, dass das nicht nur eine Theorie ist, die wir hier entfalten, sondern etwas von dem Hauch der Geschichte, der uns hier und dann manchmal auch intensiver anficht oder eben auch tröstet. Und ich glaube, das ist ja der große Sinn der Johannes-Offenbarung, nicht uns irgendeinen Kalender vorzuschreiben, sondern ein großes Trostbuch zu sein und zu wissen, auch was an Schrecken kommt, es ist ganz umgriffen von der Hand unseres Gottes, es entgleitet nicht seinem Plan. Wer bei Gerd Walter Buskis am Ball bleiben will, darf sich am Ausgang mit den Informationsbroschüren, mit dem Rundbrief aus der Zentrale bewaffnen. Gucken Sie sich mal dieses Bild an vom Mitarbeiterteam. Das ist ein herrliches Bild. Da gibt es so unterschiedlich große Menschen. Ja? Und an der Seite steht der Leiter der Europazentrale. Der ragt ein kleines bisschen drüber. Und da braucht man gar nichts dazu schreiben, wer da der Leiter ist. Das sieht man gleich schon. Also ich finde ein tolles Bild, das man sich aber auch mitnehmen kann und dann auch für das Team in der Europazentrale beten kann.
Ich war gestern Abend ein bisschen irritiert, dass die Stifte so schnell weg waren. Also diese Stifte, von denen wir gehört haben, dass wir sie nicht behalten dürfen, sondern dass sie nur für Kinder sind, denen wir sie weitergeben sollen, als ein Ja.
Damit ich das nicht ganz vergesse, ich möchte an dieser Stelle selbstverständlich und gerne auch nochmal unserem Musikteam danken. Ihr habt euch jeden Abend Zeit genommen mit unterschiedlichen Besetzungen. Das ist schon toll, dass man euch einfach so fragen kann und ihr sagt, ja, machen wir gerne, denn wir freuen uns auf die Bibelwoche, so wie jedes Jahr wieder im Herbst. Ich kann Ihnen sagen, wir haben fürs nächste Jahr auch schon mal eine geplant, wieder um den Buß- und Bettag herum, also diese Woche. Unser Eindruck ist so, da sind Sie nicht mehr so viel im Garten und haben deswegen ein bisschen mehr Zeit. Sie müssen auch noch keinen Schnee fegen oder Weihnachtsplätzchen backen oder Geschenke einpacken, sodass das eine Zeit ist, wo viele so die Gelegenheit auch wahrnehmen können, hierher zu kommen. Eingeladen haben wir Dr. Tobias Eisler. Tobias Eisler ist Pfarrer, württembergischer Pfarrer, der Sohn von Konrad Eisler, den vielleicht manche von Ihnen kennen. Ein guter Theologe und ein guter Redner. Wir sind ganz gespannt drauf. Er hat schon zugesagt, das können Sie sich so im Hinterkopf schon mal merken. Jetzt wollen wir noch zusammen beten und um Gottes Segen bitten. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Einblick in dein Wort, den wir in dieser Woche gewonnen haben. Wir danken dir für das, was wir verstanden haben. Wir haben noch nicht alles so richtig verarbeitet. Manches von dem, was du uns mitgegeben hast, ist auch schwer. Es ist nicht so leicht zu begreifen, was da noch auf uns zukommt und was du auch deiner Gemeinde zumutest. Aber wir haben auch immer wieder gehört, dass du uns nie loslassen willst, dass wir dir ganz gehören dürfen und dass aus deiner Hand niemand herausfällt, egal was kommt. Herr, wir wissen nicht, was morgen kommt und das ist gut so. Aber wir wissen, dass du dabei bist. Und in dieser Gewissheit wollen wir jetzt in diesen Abend, in die Nacht gehen, in jeder Stunde und jeden Tag, der noch vor uns liegt. Und so segne und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, vielleicht noch gute Gespräche hier und auch Wiedersehen an anderer Stelle.